Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und ich freue mich, dass ihr heute bei der dritten Kompaktfolge wieder dabei seid. Die Kompaktfolgen sind ein kürzeres Format ohne Interviewgäste, in denen ein Thema, eine Zahl und ein Buch genauer vorgestellt wird. Ich hoffe, euch haben die ersten beiden Kompaktfolgen gefallen und auch die Interviews in der Sommerzeit. Und ich freue mich schon drauf, euch heute das nächste Thema, und zwar das Thema unbewusste Vorurteile vorstellen zu können. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Thema heute, ich habe es gerade gesagt, sind also unbewusste Vorurteile. Wir kennen auch häufig den Begriff Unconscious Bias oder unbewusste Voreingenommenheit. Drei Begriffe, die im Grunde alle auf das Gleiche hinauslaufen. Jeder sieht die Welt durch einen Filter und durch die, also auf der Landkarte, die er sich selbst vom Gebiet malt, würde NLP, also die neurolinguistische Programmierung dazu sagen. Jeder hat also eine eigene Sicht auf die Welt und einen Haufen blinde Flecken, die diese Wahrnehmung verzerren. Und diese Wahrnehmungsverzerrungen nennt man unbewusste Vorurteile. Und um euch da einfach am Anfang mal so ein Beispiel zu geben, dass das jeden betrifft und dass das ganz menschlich und natürlich ist, möchte ich euch eine Geschichte von meiner Hochzeit erzählen. Unsere Hochzeit war eine von mir in großen Teilen wirklich selbst geplante Gartenparty. Es gab viel zu koordinieren und viele Gäste hatten einzelne Aufgaben übernommen, die ich im Vorhinein mir gut überlegt hatte und versucht habe, die auch gut vorzubereiten. Ich hatte auch mir viele Dinge ausgedacht, um an alle Gäste zu denken, an Kinder mit Spielchen und an Leute, die übernachten und so weiter. Also ich habe versucht, an alles Mögliche zu denken. So habe ich zum Beispiel auch eine riesige Profi-Kaffeefiltermaschine ausgeliehen und für die Bedienung, damit zwischendrin Kaffee nachgekocht werden konnte, sogar eine Anleitung gemacht. Und ich hatte dann auch eine traumhafte Hochzeit, habe mich herrlich amüsiert und habe wirklich nichts von dem, was ich gerade erzähle oder erzählen möchte, mitbekommen. Aber am nächsten Tag beim Aufräumen habe ich mich gewundert, dass so viele verschiedene Geschirrteile, Becher, Schüsseln, Kannen von unserem Geschirr und eben nicht vom Geschirr des Caterers auf der Kaffeebuffettafel standen. Und dann hat einfach mein ganz entspannter Bruder, der für die Kaffeetafel zuständig war, erzählt, dass ich weder Milch noch Zucker vorgesehen hatte und wir quasi keine Milch zu Hause hatten. Er hat dann die Sahne, die ich für die Torte noch besorgt hatte, umgefüllt, bereitgestellt und ist kreativ geworden, was die Gefäße angeht. Dreimal dürft ihr raten, wie ich meinen Kaffee trinke. Das ist ein klassischer Fall von einem unbewussten Vorurteil, in meinem Fall hier vom Confirmation Bias, also von einer Annahme, die dafür sorgt, dass man mit dem, was man selbst für richtig hält und mit seinen eigenen Vorstellungen von der Welt auf andere Menschen zugeht und sie an den gleichen Maßstäben misst. In meinem Fall daran, dass sie ihren Kaffee eben schwarz trinken. Warum ich euch das erzähle? Weil es viele, viele Studien gibt, die zeigen, wie gravierend die Einflüsse von unbewussten Vorurteilen sind und wie schädlich diese auch gerade in der Arbeitswelt sein können. Um das ein bisschen in Zahlen zu greifen, habe ich drei dabei. Ihr wisst, eigentlich mache ich gerne eine pro Episode, damit man die sich gut merken kann. Aber um die ganze Dramatik der unbewussten Vorurteile mitzukriegen, habe ich heute drei Zahlen für euch dabei. Ich erzähle euch immer erst den Sachverhalt. Vielleicht habt ihr Lust mitzuraten, wie hoch die Zahl dann tatsächlich ist, um euch so ein bisschen abzuprüfen, so ein bisschen wie ein kleines Quiz. Die erste Frage, wo ihr mal schätzen könnt, zu welchem Prozentsatz das wahr ist, ist, wie viel geringer ist die Wahrscheinlichkeit, für eine Frau angestellt zu werden, wenn der Verdacht besteht, sie sei Mutter. In dieser Studie stand gar nicht konkret im Lebenslauf Mutter von so und so vielen Kindern, sondern unter Ehrenamt stand Schulpflegschaft. Das heißt, ein Indikator für eine Elternrolle, aber eben kein ganz eindeutiger Beweis. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau angestellt wird im Vergleich zu einem Lebenslauf, wo dieser Hinweis nicht drin war, war 79% geringer. 79%. Das sind unglaublich große Zahlen. Die zweite schockierende Zahl ist die Antwort auf die Frage, wie viel Prozent der Frauen erhielten in einer Studie in ihren Leistungsbewertungen den Hinweis, sie seien aggressiv? Auch hier ein künstliches Studiensetup, um das genau messen zu können. Aber es geht also darum, wie viele Frauen schon mal den Hinweis bekommen haben auf Aggressivität in Leistungsbewertungen. Und es sind schockierende 66%. Und das muss man jetzt einmal kontrastieren mit den Ergebnissen für die Männer. Denn da waren es nur 1%. Also 66% der Frauen bekommen im Job zu hören, sie sind aggressiv, das ganze Thema Haare auf den Zähnen und diskussionsfreudig und so, aber nur 1% der Männer. Und die dritte Zahl, die wahrscheinlich auch sehr bekannt ist, die ich aber trotzdem eben noch einmal erwähnen möchte, ist die Antwort auf die Frage, wie viel wahrscheinlicher würden Prüfer einen Bewerber einstellen, wenn der weibliche Name durch einen männlichen ersetzt wird? Das ist das klassische Heidi-Howard-Experiment, in dem also Lebensläufe, die völlig identisch sind, einmal mit Heidi und einmal mit Howard ausgestellt worden sind und gefragt worden ist, wer in die nächste Runde im Bewerbungsverfahren kommt. Und es sind eben 60% mehr. Also 60% höhere Wahrscheinlichkeit für einen männlichen Bewerber in die nächste Runde zu kommen, einfach weil da ein männlicher Name steht. Die Zahlen sind so schockierend, dass ich finde, dass es sich lohnt, sich damit ausführlicher zu beschäftigen. Und ich habe es eingangs gesagt, unbewusste Vorurteile sind nicht per se schlecht. Diese Mustererkennung ist ein Überlebensmechanismus unseres Gehirns, der in vielen Situationen auch unglaublich wichtig war und ist. Denn wir können so viele Sinneseindrücke, wie wir wahrnehmen, gar nicht immer in allen Facetten analysieren, bevor wir eine Entscheidung treffen müssen. Häufig gerade in diesen Fight-or-Flight-Situationen, die wir assoziieren mit dem Bild, ein Säbelzahntiger greift uns an, beziehungsweise unsere Vorfahren. Denn da war einfach nicht genug Zeit, um sich noch zu überlegen, läuft der vielleicht langsam, weil er hinkt? Hat der vielleicht keine Zähne mehr und ist der alt? Oder hat der vielleicht gerade keinen Hunger? Sondern wer nicht die Beine in die Hand genommen hat und sich in Sicherheit gebracht hat, der hat das nicht überlebt. Und der hat das mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit nicht überlebt, dass es sehr, sehr, sehr wichtig war, dieses Muster, Säbelzahntiger, Rennen, zu verinnerlichen und sich danach zu orientieren. Das Problem ist jetzt nur, das Muster macht uns schnell, aber es ist eine Verzerrung der Realität. Und wir wissen davon häufig nichts. Deswegen ist es eine unbewusste Realitätsverzerrung. Es kommt uns normal vor, natürlich. Wir haben das Gefühl, wir haben uns objektiv entschieden und waren ganz vernünftig und rational. Und das ist es eben häufig nicht. Deswegen stelle ich euch jetzt ein paar dieser Biases, dieser Verzerrungen vor und möchte ein paar Illustrationen dazu geben, damit man sie sich auch in der Arbeitswelt gut vorstellen kann. Der erste Bias, der für mich mit der schlimmste und deswegen wichtigste ist, ist der sogenannte Affinity Bias, auch Affinitätsverzerrung oder manchmal auch Similarity Bias. Es geht also um das Phänomen, dass wir Personen, die uns ähnlich sind, besonders sympathisch finden. Und wenn ich den Affinity Bias höre, dann entsteht vor meinem inneren Auge immer das Bild des Business Lunches deutscher CEOs am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Das war 22, ist also schon ein bisschen her. Aber wenn wir uns dieses Bild vor Augen führen, mit der langen U-förmigen Tafel, mit über 30 Leuten drauf, die alle sehr ähnlich aussehen, dann werden wir, wenn wir Gemeinsamkeiten suchen in diesem Bild, feststellen, dass viele Teilnehmer Thomas oder Michael heißen, ihre Ausbildung in Westdeutschland gemacht haben und Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieurwesen studiert haben. Noch 2017 gab es mehr Vorstände, die Thomas oder Michael hießen, als Frauen im DAX. Das änderte sich ja erst mit der Einführung der Quote 2019. Damit ist dieses Bild des CEO-Lunches das perfekte Foto, um ein Phänomen zu illustrieren, das die Albright-Stiftung Thomas-Kreislauf genannt hat. Ein System, das sich selbst erhält, weil wir ganz unbewusst Vorurteile haben, die dazu führen, dass wir Menschen, die uns sehr ähnlich sind, sympathischer finden und damit eher befördern. Denn das kleine Minimi, der Kollege, der Potenzialträger, der uns an uns selbst erinnert, den finden wir so sympathisch, dass wir nicht anders können, als ihn ein bisschen früher zu erzählen, dass es da eine Möglichkeit gibt oder sehr, sehr großes Potenzial in ihm zu sehen. Und ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, denn ich habe die Erfahrung selbst gemacht, als ich in einem rein weiblichen Team gearbeitet habe. Es ist unglaublich angenehm. Es ist leicht, es ist lustig, es ist unbeschwert, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einem sehr, sehr ähnlich sind. Das ist das Phänomen der Homosozialität, um hier auch noch einen anderen Begriff mit einzuführen. Menschen umgeben sich gerne mit Menschen des gleichen Geschlechts, aber dieses Phänomen benachteiligt eben aktiv Frauen bei Personalentscheidungen. Das ist auch ein Hauptgrund für das Phänomen der gläsernen Decke. Denn ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Hierarchiestufe, sind die Entscheider, die darüber entscheiden, ob jemand weiterkommt, ob jemand für eine Stelle vorgesehen wird, männlich. Und die befördern dann unbewusst diejenigen, die ihnen ähnlicher sind, die Männer. Besonders betroffen davon sind auch soziale Aufsteiger und BIPOC, denn die fallen in noch mehr Dimensionen quasi aus dem Raster, unterscheiden sich in noch mehr Merkmalen von den Entscheidungsträgern, die aktuell eben in den Spitzenpositionen sitzen und haben deswegen noch mehr Nachteile aufgrund des für sie nicht wirkenden Similarity Bias. Und das betrifft alle 7 Kerndimensionen von Diversität. Der Kern, unsere Persönlichkeit, hat 7 Dimensionen drumherum, wie zum Beispiel ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft und Alter, die wir nicht verändern können. Aber gerade diese nahezu unveränderbaren Kerndimensionen haben den größten Einfluss auf Ein- und Ausgrenzung, auf die Wahrnehmung von Sympathie oder eben Antipathie. Und da einen guten Umgang damit zu finden, ist schwierig, aber es lohnt sich, dieses Phänomen zu kennen und bei sich aktiv zu hinterfragen, lohnt sich enorm. Denn Unternehmen, die diverse Teams in den Führungsetagen haben, sind effizienter. Das zeigt eine große Studie, die besagt, dass Unternehmen, die einen hohen Anteil an Frauen im Top-Management haben, eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich effizient zu sein. Dieser Wert steigt in der Studie der International Labour Organization auch Jahr für Jahr. Lag bei 15% 2014, 2017 schon bei 21% und er steigt immer weiter. Also überdurchschnittlich effizient und auch noch immer weiter effizient bei den Unternehmen, die einen hohen Anteil von Frauen im Top-Management haben. Eine sehr bekannte Studie hat auch noch bewiesen, dass es einen größeren wirtschaftlichen Erfolg gibt von Unternehmen, die einen Frauenanteil von 40-60% in der Führung haben. Eine Ergebnisverbesserung von 10-15% gegenüber der Vergleichsgruppe, die diese 40-60% nicht in der Führung haben, ist wirklich enorm und nachweisbar. Das Ganze, also diversere Teams einzustellen und damit den Similarity Bias zu umgehen, führt auch zu besseren Entscheidungen. Denn reine Männerteams treffen sehr riskante Entscheidungen. Noch riskanter, als wenn Männer alleine entscheiden. Die schaukeln sich quasi hoch. Die Entscheidungssystematik ist häufig verbunden, dass derjenige mit der meisten Macht und dem höchsten Status alleine entscheidet. Bei Frauen ist das eher umgekehrt. Sie neigen dazu, weniger risikobereite Entscheidungen zu treffen. Und auch dieser Effekt verstärkt sich in reinen Frauenteams. Die Entscheidungen in Frauenrunden sollen im Konsens getroffen werden. Es wird eher auf inhaltlicher Ebene diskutiert. Ein längerer Entscheidungsprozess wird dabei häufig in Kauf genommen. Damit haben eben gemischte Teams eine bessere und ausgewogenere Risikobilanz und einen Entscheidungsprozess, der mehr unterschiedliche Blickwinkel berücksichtigt. Und neben der Effizienz, dem wirtschaftlichen Erfolg und den besseren Entscheidungen sorgen Teams, die divers aufgestellt sind, auch für mehr Nachhaltigkeit. Denn es ist nachgewiesen, dass Frauen in Führung langfristig ausgerichtete Entscheidungen treffen und damit auch direkt den Klimaschutz unterstützen. Aber es verbessert zum Beispiel auch die Gesundheit der Männer, die in diesen Unternehmen arbeiten. Denn es erlaubt ihnen, sich mehr zu entfalten und sie profitieren damit auch persönlich davon. 4 Punkte, die alle darauf hindeuten, dass sich die Aufmerksamkeit dabei wirklich lohnt und es sich also lohnt, mit den unbewussten Vorurteilen auseinanderzusetzen und sie aktiv zu vermeiden. Den zweiten Bias, das zweite Vorurteil, das ich vorstellen möchte, ist der sogenannte Likability Bias. Das ist ein geschlechterbezogener Verzerrungseffekt, der beschreibt, dass Frauen, die sich entgegen der Rollenerwartung verhalten, als unsympathisch wahrgenommen werden. Und das ist ein Phänomen, das uns häufig begegnet, wenn wir es zum Beispiel mit weiblichen Politikerinnen zu tun haben, die sehr viel mehr negative Kommentare zum Beispiel auf den sozialen Medien einstecken müssen als ihre männlichen Pendants, denen Fehlverhalten sehr viel krasser ausgelegt wird und die für Dinge bestraft werden und abgestraft werden, bei denen männliche Politiker sogar noch dafür befördert werden. Das haben wir jetzt ein paar Mal erlebt. Und wenn wir uns angucken, wie es Hillary Clinton ergangen ist, Annalena Baerbock, aber auch Kamala Harris, sehen wir diese Phänomene sehr häufig. Das passt zu den 66% der Frauen, die die Leistungsbeurteilung hatten, sie seien aggressiv. 1% der Männer waren das, wir erinnern uns. Das bedeutet, dass eine doppelte Benachteiligung von Frauen auftritt. Denn Frauen, die als hilfsbereit und nett gelten und damit eine klassische Rollenerwartung erfüllen, gelten gleichzeitig als wenig durchsetzungsstark und ungeeignet für eine Führungsposition. Treten diese Frauen jedoch selbstbewusster auf, lauter, gelten sie als aggressiv und sind weniger beliebt. Ein echtes Dilemma. Dieser Effekt sorgt dafür, dass Frauen sich auch häufig in ausweglosen Situationen trotzdem noch um ein Amt oder um eine Position bewerben, also eine Situation, die kaum zu gewinnen ist. Sie nehmen diese an, weil sie nicht erwarten, eine andere Chance zu bekommen und haben damit ja auch häufig recht, denn sie haben ihre Umgebung ja gut beobachtet. Wenn dann aber eine Frau scheitert in so einer Position, die ein Mann vielleicht gar nicht angenommen hätte, weil es eben so eine unsichere Aussicht gibt, wird sie dann häufig auch noch symbolhaft für alle Frauen herangezogen. Und die Position wird länger an keine andere Frau mehr gegeben. Denn dann kommen so Argumente wie, wir haben es ja versucht mit einer Frau, das hat nicht geklappt. Und dann kommt ein Phänomen ins Spiel, das nennt sich Tokenism. Und das bedeutet, eine Frau wird dann stellvertretend für alle Geschlechtsvertreterinnen herangezogen und dafür verurteilt. Da sind zum Beispiel die Präsidentschaftskandidatin von Hillary Clinton gegen Donald Trump oder ein paar andere Situationen in der Wirtschaft, die wir uns in großen Restrukturierungsthemen vorstellen können, sehr gute Beispiele dafür. Ja, wie soll man damit umgehen? Kann ich auch nicht endgültig beantworten, denn es gibt leider keine perfekte Lösung für ein Dilemma, in dem es so ein quasi Lose-Lose gibt. Ich kann euch nur sagen, an meinem Schreibtisch steht eine Karte, auf der steht, du kannst nicht alle glücklich machen, du bist schließlich kein Kuchen. Und das ist die Haltung, mit der ich an viele dieser Dinge rangehe. Ich muss nicht gefallen, ich kann nicht jedem gefallen und um meine Rolle gut zu machen, muss ich auch anecken. Ja, ich ecke dadurch aufgrund dieses Themas Likeability Bias mehr an, als ein männliches Pendant das tun würde. Das ist mir bewusst, das finde ich auch ungerecht. Aber ich versuche es da ein bisschen locker zu nehmen mit der Karte. Oder ich habe auch schon Tassen verschenkt an weibliche Mentees, auf denen steht, nett kann ich auch, bringt aber nichts. Kennen wir alle diese Sprüche auf der Kaffeetasse, am Bildschirm, helfen Sie mir, mich da immer wieder dran zu erinnern und es nicht so schwer zu nehmen. Ein weiterer Bias, den ich auch als sehr ungerecht empfinde, ist der sogenannte Performance Bias. Auch das ist ein geschlechterbezogener Verzerrungseffekt. Und der beschreibt das Phänomen, dass die Leistung von Frauen unterschätzt wird und die von Männern überschätzt wird. In der Wirtschaft begegnet uns dieses Phänomen dafür, dass bei Frauen eine Beförderung für vergangene Leistung häufig erfolgt, bei Männern aber eben schon für das Potenzial. Man kann sich jetzt fragen, wozu das führt, wenn man da Potenzialträger befördert, bei denen man vielleicht auch mal daneben liegt. Aber es gibt Studien, die das leider sehr eindrücklich nachweisen. Und Claudia Goldin hat dafür auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Sie hat zum Beispiel gezeigt im Bereich der Musik, der Orchestermusik, dass das Vorspielen hinter einem Vorhang die Wahrscheinlichkeit von Frauen in die nächste Runde zu kommen um 11-30% steigert. Und Musik ist jetzt was, wo man ja wirklich sagen würde, das ist doch wirklich völlig egal, wer diese Musik macht. Es geht nur um die Qualität der Musik. Aber wenn die Auditoren gesehen haben, dass da ein männlicher Musiker vorspielt, haben sie ihn unbewusst besser eingeschätzt und die Leistung höher eingeschätzt. Kurz weitere Studien dazu, die zum Beispiel bei der Polizei durchgeführt wurden, wo verschiedene Lebensläufe verglichen wurden und immer diejenige der Frau wurde für die Situation dann als weniger relevant eingeschätzt, obwohl die vertauscht wurden. In dem Fall ging es um das Thema Street Smart oder Book Smart. Aber immer das, was die Frau hatte, war anscheinend für die konkrete ausgeschriebene Stelle dann plötzlich weniger wichtig. Und wenn man es getauscht hat, war das Phänomen genau vertauscht. Von diesen Vorurteilen ist niemand frei. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Das geht gar nicht. Das Wichtige ist, dass wir sie uns bewusst machen. Das ist eben keine unbewussten Verzerrungen mehr sind. Da gibt es zum Beispiel einen Test der Harvard University dafür, der verschiedene Biases abfragt. Und mein eigener Test, das gebe ich gerne zu, hat mich persönlich sehr geärgert. Denn ich würde sagen, ich halte mich für eine aufgeklärte Person, die sich sehr für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Und trotzdem zeigt mein Test eine starke Voreingenommenheit dafür, männliche Attribute mit Führung zu verbinden. Das ist bestimmt auch durch mein stark männlich geprägtes Umfeld geschuldet. Ich bin mittlerweile 14 Jahre in der Stahlindustrie. Aber diesen Test zu machen, um euch dieser Vorurteile einfach ein bisschen bewusster zu werden, kann ich sehr empfehlen und packe euch den Link dafür in die Shownotes. Wichtig ist also, nicht jeder rennt dasselbe Rennen und wir müssen versuchen, gerade in benachteiligten Gruppen diese Nachteile dadurch auszubügeln und ein bisschen zu kompensieren, dass wir uns mehr selbst helfen, ungenierter untereinander unterstützen. Ein weiterer Bias, den ich noch erwähnen möchte, ist der sogenannte Conformity Bias. Das ist das Gruppendenken. Dabei geht es darum, dass die eigenen Sicht- und Verhaltensweisen an das Gruppenkollektiv angepasst werden, auch wenn es gar nicht die eigene Meinung widerspiegelt. Das sehe ich zum Beispiel häufig in Workshops. Wenn die ersten Klebepunkte für irgendeine Abstimmung an den Flipcharts sind, gibt es plötzlich so eine Häufung. Habe ich gerade erst wieder erlebt, dass sich alle aufstellen sollten auf einer Skala von 1 bis 10 und es ballt sich natürlich immer an einem Punkt. Der gleiche Effekt tritt auf, wenn ein Vorgesetzter zum Beispiel denkt, seine Mitarbeiter sind zufrieden, weil sich niemand bei ihm meldet. Von der anonymen Befragung und den negativen Ergebnissen ist er dann vielleicht auch überrascht. Und wer kennt es denn nicht? Alte Vorgehensweisen wie nicht vor dem Chef gehen halten sich immer noch lange. Wenn der Chef trotz flexibler Regelungen sehr viel im Büro ist, kommt das Team auch deutlich häufiger. Und das bedeutet, wir passen uns an die Gruppe an, wir folgen unbewusst dem Conformity Bias. Diese Effekte können aber eben auch ganz schön gefährlich sein. Im Kleinen zeigen sie sich zum Beispiel in Mobbing an Schulen und im Großen in historischen Ereignissen wie Kriegsverbrechen. In der Arbeitswelt führt der Conformity Bias dazu, dass toxische Unternehmenskulturen, zum Beispiel eine Hustle Culture, entstehen und sich verschlechtern können. Dabei können sowohl Autoritäten als auch Mehrheiten unbewusst Druck ausüben, den sogenannten Autoritätsdruck oder Majoritätsdruck. Und Verhaltensweisen wie unpassende Sprüche und Witze, bei denen dann keiner eingreift oder sogar irgendwie müde mitlächelt, auch wenn er es persönlich unmöglich findet, das ist die Konsequenz, die wir doch häufig sehen. Mein persönlicher Endgegner beim Thema Conformity Bias waren zum Beispiel lange Zeit die Kalender mit sehr unbekleideten Frauen in den Werkstätten. Das schien so normal, dass ich mich lange auch nicht getraut habe, da was dagegen zu sagen. Würde ich heute anders machen, aber am Anfang braucht es doch ganz schön Mut, um aus so einer Logik auszubrechen. Aber es gibt auch noch weitere Biases, die ich jetzt gar nicht alle vorstellen kann. Wenn ihr Interesse daran habt, kann ich aber pro Bias auch gerne nochmal eine Vertiefung machen. Schwierig für Führungskräfte können nämlich auch Biases wie der Confirmation Bias sein, also die Neigung, nur noch Informationen zu suchen, die die eigene Sichtweise, Erwartungen und Annahmen bestätigen. Oder der Halo-Effekt und der Horn-Effekt, die jeweils gegengesetzt sind. Der Halo-Effekt sagt, eine einzige positive Eigenschaft, zum Beispiel Attraktivität, kann so dominant wirken, dass die ganze Person viel positiver wirkt und einen positiven Gesamteindruck erzeugt. Und das Gleiche, vielleicht zum Beispiel auch in Richtung Übergewicht, ist dann ein negativer Gesamteindruck bei einer Person, die eben vielleicht übergewichtig ist. Den letzten erwähne ich noch kurz, denn der passt zu den 79% Frauen, die nicht angestellt werden, wenn der Verdacht besteht, sie sind Mütter. Das ist der sogenannte Maternal Bias. Mütter werden als weniger karriereorientiert und kompetent wahrgenommen. Sie werden weniger wahrscheinlich angestellt und erhalten niedrigere Gehälter als kinderlose Frauen. Wirklich sehr ungerecht, aber nicht unlösbar. Was können wir tun, um aus diesen Schubladen rauszukommen? Der erste Schritt ist Empathie und Selbstempathie. Wir müssen uns reflektieren und achtsam sein und uns trauen, in die Konfrontation zu gehen. Als Führungskräfte und auch als Mitarbeiter können wir selbst positive Vorbilder sein und darauf hinwirken, dass solche Vorurteile hinterfragt werden und sichtbar werden. Es gibt einiges, was Unternehmen auch organisatorisch tun können, wie zum Beispiel vorurteilsfreie Unternehmensrichtlinien und Prozesse, wie zum Beispiel Diversity-Quoten, inklusive Stellenausschreibungen, anonyme Feedbackkanäle, anonymisierte Bewerbungsunterlagen, standardisierte Bewerbungsverfahren und Kriterien Unternehmensnetzwerke für Minderheiten, um sich auszutauschen, sich zu bestärken und dagegen auch was setzen zu können, dass es diese Nachteile gibt, indem man sich zusammentut. Und eine Sensibilisierung der Belegschaft, also ein Podcast wie heute zu hören, um diese Effekte überhaupt erstmal zu kennen und sich selbst zu hinterfragen, kann ein riesiger Wert sein. Und ein Training dazu zu besuchen oder sich eine Keynote, die ich dazu halte, anzuhören, hat schon dem einen oder anderen vielleicht auch mal einen Stoß versetzt, sich damit zu beschäftigen. Was ihr tun könnt, ist, setzt euch für Betroffene ein und steht ihnen bei. Also zum Beispiel, indem ihr eine prüfende Nachfrage stellt. Als Kollegin Anne Projekt X vorgeschlagen hat, hieß es noch, das Risiko ist zu groß. Jetzt schlägt Kollege Marius das gleiche Projekt vor und wir machen es. Was habe ich verpasst? Könnt ihr mir das nochmal erklären? Oder auch einfach sich an die Tatsachen halten und diese nochmal deutlich herausstellen. Also sowas zu wiederholen, was jemand gesagt hat. Also habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast gesagt, Anja ist nicht geeignet für diese Position, weil sie bald Mutter werden kann. Würdest du das auch einem männlichen Kollegen so sagen? Solche Sprüche erfordern vielleicht manchmal Mut, aber jeder kleine Akt, jeder Mikrofeminismus gibt es da häufig auch als Begriff dafür, sorgt dafür, dass wieder jemand so ein bisschen ins Nachdenken kommt, jemand aus einer benachteiligten Gruppe Unterstützung erfährt und wir damit diese Auswirkungen, die diese unbewussten Vorurteile in der Arbeitswelt haben, auch in Minischritten immer weiter reduzieren können. Deswegen mein Appell, versucht einfach nächste Woche, bis die nächste Folge rauskommt, jemandem zu helfen, bei dem ihr merkt, der sitzt gerade einer Benachteiligung aufgrund eines unbewussten Vorurteils auf. Vielleicht erklärt ihr dann sogar das unbewusste Vorurteil. Das wäre die Krönung. Freut mich jedenfalls, wenn ihr es versucht. Die Zahl der heutigen Folge hatten wir jetzt schon im Thema. Die Zahl, die ich möchte, dass ihr nicht vergesst, die ihr aus dieser heutigen Episode mitnehmt, sind die 66%. Denn 66% der Frauen erhalten in einer Studie die Leistungsbewertung, sie seien aggressiv, aber nur 1% der Männer. Das ist wirklich so ein Riesenzahl, die auf den Likability Bias abzielt. Und die ist so gewaltig, dass man sich die vielleicht einmal merken kann. 66% der Frauen bekommen Bewertungen, dass sie aggressiv sind, nur 1% der Männer. Und zum Abschluss, wie immer, eine Buchvorstellung. Heute halte ich das Buch von Anahita Ismail Sadeh in der Hand. Und zwar tatsächlich nicht ihr aktuellstes Buch, denn das habe ich einfach noch nicht geschafft zu lesen. Das ist aber bestimmt gut, dass es liegt hier auch schon. Das aktuellste Buch heißt, was du nicht hören willst, aber wissen solltest, um erfolgreich zu sein. Die Stellschrauben des eigenen Erfolgs steuern, Kompetenzen erweitern, Netzwerke stärken, Mechanismen der Wirtschaft verstehen. Davon verspreche ich mir auch ganz viel, hatte aber noch nicht genug Zeit, es zu lesen. Daher und auch passend zum Thema, meine Besprechung des Buches von Quotenfrauen und alten weißen Männern, Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt. Das ist das Erstlingswerk von Anahita Ismail Sadeh und darin öffnet sie die Kiste voller Vorurteile. Und genau wie ich euch das eben versucht habe zu erklären, merken wir, wir sind da alle davon betroffen. Egal ob als Quotenfrau, als alter weißer Mann, als Rabenmutter, als Arbeiterkind. Die Schubladen sind nervig und haben echte Konsequenzen. Sie entscheiden darüber, wer Chancen bekommt, wer gehört wird und wer nicht. Und im Fachkräftemangel können wir uns das schlicht nicht mehr leisten. Was ich total mag an dem Buch ist, es ist total zugänglich. Die Kapitel sind kurz und knackig, auch wirklich ohne großes Fachchinesisch und das, obwohl es wissenschaftlich fundiert ist und es ein ausführliches Quellenverzeichnis gibt. Und zwischen dem Input gibt es immer lustige Cartoons, die dann doch irgendwie für ein Schmunzeln und einen kleinen Aha-Moment sorgen. Also das richtige Maß an Leichtigkeit. Und was mir gefallen hat, in den Geschichten, in denen sie das beschreibt, webt Anahita ihre eigene persönliche Geschichte ein und hat außerdem weitere Interviews geführt mit anderen Personen, deren Geschichten sie ebenfalls mit integriert. Zum Beispiel Persönlichkeiten, die ich sehr schätze, wie Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Magdalena Rogel, Alicia Linder, Roman Garda und Jael Meyer. Da merkt man sofort, hier geht es nicht um die Theorie, sondern um echte Geschichten von echten Menschen. Und das macht das Buch eben nahbar, umsetzbar. Und das kommt eben dann auch nicht so mit diesem erhobenen Zeigefinger daher, sondern eben einfach mit der Anregung zur Selbstreflexion. Inhaltlich ist das Buch so aufgeteilt, dass ein bisschen so wie ich euch das jetzt eben vorgestellt habe, als allererstes die verschiedenen Biases vorgestellt werden. Und dann im nächsten Abschnitt die häufigsten Vorurteile der Arbeitswelt behandelt werden. Eben zum Beispiel die Jungen, die Alten, die Schönen, die Dicken, die Gebärverdächtigen, die Rabenmütter und so weiter. Da gibt es einiges und eben häufig auch ein paar Geschichten, die dafür sorgen, dass man sich das ganz gut merken kann. Aber es bleibt nicht bei der Vorstellung und bei dem Problem, sondern es kommt eben auch ein Abschnitt mit den Folgen von Vorurteilen der Arbeitswelt, um den Handlungsdruck dazu noch mal ein bisschen zu erweitern und auch Wegen aus diesen Schubladen. Also eben zum Beispiel Gehaltstransparenz, Feedbackkanäle, anonymisierte Bewerbungsverfahren, Dinge, die ihr teilweise auch eben schon gehört habt. Wenn ihr also Lust habt, im Job wirklich was zu verändern, nehmt euch dieses Buch, lest es durch, gebt es auch im Team weiter und fangt an, drüber zu sprechen und euch da Schritt für Schritt drüber bewusst zu werden. Das ist der erste wichtige Schritt. Ich hoffe, ihr kauft euch das Buch oder ihr leitet es euch aus und ich wünsche euch viel Spaß mit der Lektüre. Jetzt bleibt mir nur noch euch viel Erfolg, eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Episode zu wünschen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir gerne, ob ihr euch Themen wünscht, ob ihr euch Deep Dives zu den unbewussten Vorurteilen oder zu den Maßnahmen, die man ergreifen kann, um sie zu vermeiden, wünscht. Zu allem kann ich was sagen und natürlich habe ich gerade auch zum Thema unbewusste Vorurteile eine schöne Keynote, die ich gerne auch einmal halte, wenn ihr da Bedarf habt. Meldet euch dann einfach unter elisabeth@worklife-rebels.de. Empfehlt den Podcast gerne an 1 bis 2 Freunde weiter, von denen ihr glaubt, sie könnten davon profitieren. Da tut ihr mir einen riesigen Gefallen damit, denn Empfehlungen sind einfach das Wertvollste. Vielen Dank und bis bald bei Worklife Rebels. Eure Elisabeth.